Es gibt doch auf Instagram und so auch so diesen Begriff Dinkeldörte oder die Dinkelmütter und so, dass das diese ganzen Öko-Frauen sind und so. Ist natürlich auch wieder problematisch, dass es nicht einen Dinkel-Martin gibt, sondern nur eine Dinkel- oder einen Dinkel-Dirk oder so. Es gibt immer nur eine Dinkel-Dörte, aber keinen Dinkel-Dirk.
Ja, und das ist immer direkt so was Abfälliges hat.
Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, der heute 2- bis 4-stellig ist. Es geht von Doppel-Null bis in die Tausender und wir werden heute mal wieder Packungen studieren und zwar im in- und europäischen und außereuropäischen Ausland. Wir sprechen über Mehl. Hallo Jule.
Hallo liebe Anke.
Wir gehen jetzt so richtig mal wieder in die Grundlagenthemen rein, ne?
Du,
wir haben
schon heute,
Salz gehabt.
Heute könnte es ein bisschen nerdy werden. Also wir versuchen es natürlich so leicht wie möglich zu verpacken. Aber ich finde, wenn man über Mehl spricht, ist es einfach, da taucht man relativ schnell wirklich auch so ein bisschen in die Chemie, in die Biologie ein. Und ich habe mir notiert, wir werden heute häufiger das Wort Gashaltefähigkeit sagen, was mir sehr gut gefällt.
Mhm.
Die Gashaltefähigkeit.
Und wir haben ja in der Kaffeefolge auch schon besprochen, wir haben ja ein totales Herz für Nerds und wir lieben Nerds. Wir mögen das nur nicht, wenn aus Nerds Snobs werden. Und
exakt,
die Gefahr ist auf jeden Fall äußerst gering. Und Leute, wir packen unseren Koffer und nehmen mit Mascarpone, Kaffee, Salz, Orange, Vanille und Mehl in Klammern. Ein Biskuitprodukt, was man aus Mehl herstellen kann. Es hätte auch eine Biskuitfolge werden können. Wir haben uns dafür entschieden, dass sie eine Mehlfolge wird. Und das haben wir ja auch schon mal erklärt, in dieser Folge ein staffelübergreifendes Rezept. Aus all diesen Sachen, die wir in den Koffer packen, machen wir uns an Ostern was Geiles. Dann ist nämlich diese Staffel zu Ende. Genau.
Wir möchten auf gar keinen Fall, dass diese Mehlfolge, also Teigführung, ist hoffentlich nicht unsere Personality. Wenn, dann maximal halt für diese Folge und danach ist auch wieder okay.
Ich finde Teigführung mega geil.
Ja, auf jeden Fall.
Das macht super Spaß. Es ist halt wie bei Kaffee, kann es halt auch dann schnell prätentiös werden.
Ja, also wir versuchen das möglichst unarrogant und einfach informativ. Ich bin auch in der Vorbereitung für diese Folge wirklich in das ein oder andere Rabbit Hole mal kurz abgestiegen und dachte, das ist ja voll spannend, das ist ja super, da kann man sich jetzt auch mal hier 2, 3, 4, 5 Wochen einfach mal in diesem Rabbit Hole aufhalten. Und dann kam Anke dazu und hat noch diverse Dinge reingeschrieben und ich dachte so, okay, krass, das wusste ich alles jetzt irgendwie gar nicht oder habe das mal so mit halbem Ohr mitbekommen. Also ja, ich glaube, es wird sehr, 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 sehr spannend. Wie gesagt, wir versuchen es möglichst, du weißt schon, so Infotainment vielleicht. Also Information, aber mit Entertainment. Wir machen mal ein bisschen Entertainment und ich frage mich, in meiner Welt bist du nämlich eine kleine Teigmaus.
Ja, ich bin halt gerade eine verhinderte Teigmaus.
Du bist auf jeden Fall eine verhinderte Teigmaus.
Aber
ich frage mich, wann ging denn deine Teigmaus-Ära los?
Also meine Teigmaus-Ära, die ging so los. Ich kann dir jetzt nicht mehr so das Jahr sagen, aber es war in der Katerpizza-Ära.
Aber es war halt nicht ein, du bist nicht in der Corona-Zeit eine,
nee,
eine
das
Sauerteig.
Nee, das war einige Jahre früher tatsächlich. Das war, glaube ich, so, sagen wir mal 10 Jahre früher ungefähr.
Alles klar. Weil ich muss sagen, es hat mir gut gefallen, dass sich Leute in der Corona-Zeit, ist weit verbreitet gewesen, dass Leute auf einmal gesagt haben, oh, ich habe super viel Zeit, ich bleib mal zu Hause, ich mache jetzt mal Sauerteig.
Ja, hat mich genervt, weil ich tatsächlich in der Corona-Zeit einmal, da habe ich eh schon viel gebacken. Da gab es ja diese Mehlknappheit.
Ja.
Und dann bin ich in den Bioladen gegangen und habe ein, sagen wir mal, Roggenmehl 997 gekauft und ein Weizenmehl 550. und ein Dinkelmehl 630. Und dann hat die Frau gesagt, nee, nur 2 Packungen pro Person. Und dann habe ich allen Ernstes mit ihr angefangen zu diskutieren, dass das ja unterschiedliche Sorten sind. Da dachte ich kurz so, ihr habt so viel Mehl zu Hause rumstehen, das kriegt ihr alles niemals weg. Das hat mich dann kurz genervt. Ja, also generell war es bei mir so, ich habe irgendwann angefangen zu schnallen, dass man Pizzateig sich super unkompliziert selber machen kann, wenn man wenig Hefe da reintut und den über Nacht in den Kühlschrank stellt.
Ja, ja.
Das war so eine der ersten Teigerkenntnisse, die ich hatte. Auch völlig mit Augenmaß, ne? Einfach von einem Frischhefe-Klotz einfach ein bisschen weggebröselt, bisschen Mehl, Wasser, bisschen Öl, bisschen Salz, Zucker, Abfahrt, so. Und dann habe ich angefangen mit Bagels backen. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum Bagels. Keine Ahnung. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Dann habe ich verschiedenes Kleingebäck gebacken. Auch dann angefangen mit unterschiedlichen Mehlsorten und so. Eigentlich fast alles, was ich über Brot weiß, habe ich von Lutz Geißler gelernt. Den habe ich ja auch schon öfter gedroppt. Plötzblock, der hat ein fettes Rezeptarchiv. Mittlerweile muss man sich da eine Mitgliedschaft kaufen.
Ja, und
kaufen.
Ist auch wirklich der deutsche Brotpapst.
Ja, so ein bisschen.
Wird er, glaube ich, sehr häufig genannt.
Mhm. Also der, es gibt in den USA Chad Robertson, der hat die Tartin Bakery in L.A., glaube ich, gegründet. Der hat so, da müssen wir gleich auch drüber reden, dieses ganze Sauerteig-Movement mit so angeschoben. Und Lutz Geißler ist aber, der backt von bis, ne? Mhm. Der backt wirklich von ganz dunklen Vollkornbroten bis ganz hellen Sachen und keine Ahnung. Und dann habe ich tatsächlich aber auch irgendwann mit Sauerteig angefangen, was dann auch nochmal seine ganz eigene Wissenschaft und seine ganz eigene Planung ist. Ich habe vor allen Dingen super gerne Sauerteig Focaccia gebacken, weil da das ganze nervige Formen und sowas wegfällt. Da musst du nicht irgendwie das Brot dann am Ende nochmal, sondern da hast du einen Teigblob, der kommt dann in die Form und fertig und geil. Und jetzt hatte ich halt einfach fast 2 Jahre Pause, weil unser Backofen kaputt gegangen ist. Aber am 23. Februar kommt die neue Küche. Und da freue ich mich richtig drauf. Ich werde mir auch ein bisschen Equipment bestellen. Ich glaube, es ist Zeit für neue Backmatten, so Silikon, diese Dinger. Da möchte ich neue. Und vielleicht kaufe ich mir auch ein Teigbrett. Das haben manche Leute. Und vielleicht kaufe ich mir auch endlich mal entweder einen fetten Schamottstein, den man in den Backofen reinlegt, wie so ein Pizzastein, den man aufheizen kann, oder ein Stahlblech. Das machen auch manche Leute. Da habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Und generell, Backen ist halt krasse, krasse Planung, ne?
Zu 100%.
Also wenn du nicht gerade einfach ein Klotzhefe in ein Gebäck tust, was du 2 Stunden später in den Backofen schmeißen willst, dann kann das halt wirklich sein, dass du zurückplanen musst. Wenn du sagst, ich will sonntags morgens Brötchen backen oder Brötchen haben, dann musst du teilweise freitags damit anfangen. Dann machst du freitags den Vorteig, samstags knetest und formst du oder knetest, dann kommt es halt oft über Nacht in den Kühlschrank und dann wird am Sonntagmorgen gebacken. Und ich liebe das.
Ich finde das total, schon beeindruckend, wenn Laien sich so in diese Thematik reindenken, weil es einfach was anderes ist, als ich backe jetzt mal einen Rührteig für Sonntag.
Voll.
Das war für mich aber tatsächlich ganz lange auch so ein kleines bisschen diese Sperre. Ich bin gelernte Köchin und ich habe schon so ein bisschen diese latente Erweiterung in Anführungsstrichen, dass ich auch noch Patissier bin. Ich habe nie eine Konditorausbildung gemacht, aber ich habe lange in der Patisserie gearbeitet und dementsprechend auch wirklich Konditorfähigkeiten mir angeeignet, die viele Köche und Köchinnen nicht haben.
Zum Beispiel kann ich mir sehr gut sowas vorstellen, wie verschiedene Mürbteig-Varianten und sowas.
Auf jeden Fall, aber auch wirklich sowas wie Teige und Massen nennt man das. Ein Teig ist immer ganz klar irgendwie, ne? Ein Mürbteig, Brandteig, Blätterteig, you name it. Aber nicht nur die Herstellung dessen, sondern auch wirklich die Verarbeitung. Mhm. Und Massen sind halt wirklich sämtliche Sahnecremes. Von der Panna Cotta bis zu einer Eismasse, wie man Sorbet macht. Dann natürlich auch sowas wie Schokolade temperieren, Pralinenherstellung. Mhm. Das ist ein ganz eigenes Kapitel für sich.
Ja.
Und auch wirklich, also es gibt wahnsinnig viele Köche, die können fantastische Soßen ansetzen und Suppen ansetzen und können mit Fleisch fantastisch umgehen. Wenn du denen ein Stück Schokolade gibst, fangen die an zu weinen. Und kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. So, und jetzt kam dann irgendwie so dieses, jetzt muss man sich auch noch irgendwie mit Brot auskennen. Und das ist einfach das Bäckerhandwerk. Also das ist noch nicht mal Konditorhandwerk noch dazu, sondern es ist das Bäckerhandwerk. Und das war mir dann irgendwie eine ganze Zeit lang, auch so aus dem inneren Protest, war mir das so eine Kurve zu viel, wo ich mir dachte so, nee Leute, also ich kann jetzt schon das und das, jetzt mache ich nicht noch, was natürlich total engstirnig ist.
Nee,
und irgendwann kam so eine, also so Stück für Stück kam natürlich eine Begeisterung dann dafür, dass ich mich auch wie, also zum Konditorhandwerk zum Beispiel, aber auch manchmal in der Küche, manche Leute am Gardemarché, also am kalten Posten, machen, wenn es Brioche in der Vorspeise ganz klassisch irgendwie zur Gänseleber oder was gibt. Das heißt, das ist ein Teig, den kann möglicherweise auch ein Koch oder eine Köchin oder eine Konditorin. Ja. Weil das einfach, Sauerteig ist was ganz anderes. Brioche ist so, also so süße Hefeweckchen und so Sachen. Ja. Das ist eine ganz andere Nummer. Das heißt,
aber
das
ist schon auch, das ist ja ein angereicherter Hefeteig. Das ist schon jetzt auch kein, kommen Eier rein, da kommt Butter rein.
Es ist ein schwerer Hefeteig. Ja. Wenn dieser Hefeteig dann auch noch, wenn dann noch irgendwie eine Form von, nicht Füllung, aber du weißt schon, so eine Art, ich will Beilage sagen, aber wenn da noch Schokostückchen oder Kanditen oder sowas drin sind, wie du den dann machst, ohne dass der wieder zusammenfällt.
Ja, ja, voll.
Und das war dann so der erste Teig, den ich so für mich so ein bisschen freigeschaltet habe. Und ich höre auch wirklich, das ist so ein Satz, den du häufig hörst, gerade wenn du irgendwie selber Rezepte entwickelst und dann Kommentarleisten liest und sowas wie, ich habe Angst vor Hefeteig.
Aber das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, das kommt immer darauf an, von welcher Seite du kommst. Weil
komplett.
Und das sieht man auch bei Great British Bake Off total krass, dass du richtig merkst, da kommen manche Leute, die sind eher so Brot, Brötchen und das Zeug. Und dann kommen die Leute, die, ich habe in meinem Leben noch keine Biskuitrolle gewickelt. Und ich habe unglaublichen Respekt davor, vor solchen feinen, leichten,
und es sind
fragilen
ganz andere
Teigen. Und das und fang mit Schokolade oder mit Zuckerhandwerk und diesem Ganzen, ne? Also ich komme halt eher von dieser Brot, ein bisschen handfesteren Seite und da, ich habe krassen Respekt vor dieser ganzen Konditorseite.
Und das finde ich, ist irgendwie so diese Grundlage, die wir vielleicht einfach nochmal aussprechen sollen. It's not a competition.
Nee,
nicht. Und Teig ist auf gar keinen Fall Teig. Und es ist halt wirklich einfach, worüber wir heute sprechen werden, ist halt wirklich die Funktion von es wird hier hauptsächlich um Weizenmehl heute gehen. Wir machen natürlich auch noch einen kleinen Exkurs mal in Richtung Roggen, in Richtung Dinkel und so weiter, aber es wird sehr viel um Weizenmehl gehen. Und ich komme ja wirklich eher so aus dieser Konditorrichtung im Sinne von
aus der Feinbackware.
Die meisten, 5 verschiedene Biskuitarten und Mürbteig, was ist der Unterschied zu einem Sablé, bla 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 bla. Und da spielte diese Mehlkunde eine komplett untergeordnete Rolle, weil es wurden riesige Säcke mit einem bestimmten Weizenmehl, die wurden einfach immer, man hatte so eine Tonne auf Rollen in der Backstube, da war halt immer dieses eine Mehl drin und ich habe mir da auch gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken drum gemacht, was ist denn das jetzt, ja, das ist halt Weizenmehl, ist mir scheißegal, was, ob da 405 oder 550 oder was da draufsteht, ich habe mir da wirklich, weil auch mich niemand wirklich so als Azubi darauf aufmerksam gemacht hat. Ich habe mir da nie großartig Gedanken drum gemacht.
Hast du wahrscheinlich auch gar keine Kapazitäten für, also wenn man
vor allem, ich glaube, es wäre schon spannend gewesen, aber es gab halt nicht diese Varianz. Also im Sinne von, dass wir auch noch zum Beispiel Pizzateig gemacht hätten.
Nee.
Und dann erzählt mal jemand, also so Stichwort Glutengerüst. Und einem wurden so Dinge mitgegeben wie ein Gefühl für Temperatur, ein Gefühl dafür, wie lange musst du den Teig kneten lassen und dann fasst du den an und dann fasst er sich so an, dass du sagst, ja, der muss jetzt in die Form. Aber dass da wirklich so ein bisschen auch so die Komplexität dahinter so ein bisschen erklärt wurde und welche Funktion hat Mehl und warum gibt es einen 405er und warum gibt es einen 550 zum Beispiel, das hat sich mir über Jahre hinweg quasi, also nicht von selbst erschlossen, sondern ich musste irgendwie so diese innere Sperre von, ich mache doch jetzt nicht noch ein Handwerk, in Richtung, nee, Jule, willst du dich dafür nicht vielleicht mal ein bisschen interessieren, weil es voll spannend ist, das musste ich mir tatsächlich erst ein bisschen erschließen, muss ich zugeben.
Ja, kann ich aber komplett, also kann ich total verstehen. Ich finde das halt, also in Deutschland gibt es so ein paar Mehlsorten, eigentlich 405er ist so das absolute Standardmehl. Über die ganzen Buchstaben, beziehungsweise die, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Dann gibt es mittlerweile meistens ein Dinkelvollkornmehl, ein Weizenvollkornmehl und irgendein Roggenmehl und so. Und wenn man dann mal in den Bioladen geht, dann gibt es noch mehr Nummerierungen. Aber eigentlich, das habe ich auch noch nie gemacht, wollte ich auch immer mal machen. Es gibt auch in Deutschland immer noch kleine Mühlen.
Stimmt.
Wo du dir wirklich schöne deutsche Mehle bestellen kannst und wo du, also wo es dann auch noch eine gewisse breitere Varianz noch, was Mehlsorten angeht, gibt. Und ich fand das ganz interessant, dass sich eben je nachdem, was du für ein Mehl benutzt und je nachdem, wie das ausgemahlen ist, Mehl die Eigenschaften verändert. Okay, soweit so klar. Aber dass vor allen Dingen bei so kleineren Mühlen tatsächlich auch du den Jahrgang eines Mehls merkst. Das habe ich entweder bei Lutz Geißler im Podcast gehört oder irgendwo gelesen oder so, dass er sagt, ja, regelmäßig schreiben ihm Leute hier, ich benutze eigentlich schon die ganze Zeit dieses Mehl und das verhält sich plötzlich total anders. Und dann, ja, guck doch mal und dann liegt es voll oft daran, dass das eine andere Ernte ist.
Ja.
Und das vergisst man, finde ich, manchmal, dass Mehl natürlich auch genauso wie alle anderen Sachen ein Naturprodukt ist und dass je nachdem, was es für ein Jahr war,
ja,
sich die Zusammensetzung von dem Korn halt ändert und sich dadurch halt auch die Eigenschaften, ja, wie das backt, sich ändern. Und
ist das nicht abgefahren? Das
auch so, ich meine auch sowas wie Jahreszeiten, ja?
Ja.
Wenn du irgendwie so einen heißen, trockenen Sommertag hast und dein Sauerteigbrot, da, also dann ist es zum einen viel heißer und es geht schneller, dann ist aber auch die Luftfeuchtigkeit geringer. Also auch sowas wie Luftfeuchtigkeit bei, ja, dir zu Hause. Ein Brot, was ich bei dir backe mit demselben Teig, das wird anders als ein Brot, was ich bei mir backe mit demselben Teig. Hundertprozentig.
Das war tatsächlich etwas, was, also gerade natürlich, wenn du mit frischer Hefe arbeitest,
ja,
ich finde Trockenhefe, ich arbeite gerne mit Trockenhefe, aber Trockenhefe ist so ein bisschen dankbarer, sagen wir mal so, und frische Hefe ist schon irgendwie so ein bisschen empfindlicher und dann merkst du natürlich, sehr, sehr schnell, auch wenn du nicht so viel backst, wenn du vielleicht ab und zu, keine Ahnung, zweimal im Jahr irgendwie Hefewäckchen mit Schokostücken machst, du merkst sehr, sehr wohl, wie die Temperatur in deiner Küche,
ja,
sofort eine Auswirkung auf das, was da in dem Topf passiert hat. Also, dass das schneller geht, dass das langsamer geht, dass auf einmal im Sommer ist das innerhalb von 20 Minuten eine Riesenkugel. Auch so diese guten alten Geschichten, wie wenn man Teig gehen lässt, dass der, also Hefeteig, dass der mag keinen Zug. Also, dass du den,
ja,
abdeckst und irgendwo in eine Ecke stellst, wo halt nicht irgendwie gerade ins Treppenhaus oder neben das offene Fenster oder irgendwie so Geschichten. Sowas, sowas hat man vielleicht schon mal gehört und auch selber erfahren. Aber dann plus, also Luftfeuchtigkeit ergibt ja auch total viel,
ja,
Sinn, aber dann plus die Information, dass Mehl eben ein Produkt ist, was eben auch von seiner Backfähigkeit mehr oder weniger eine gewisse Varianz mitbringt, weil es halt einfach von der Ernte abhängig ist. Das finde ich ist schon etwas, wo man, da muss man nochmal so zwei gedankliche Kurven machen, so ja natürlich ist das so, aber warum denke ich da nicht so drüber nach? Und also ganz grundsätzlich fand ich es einen sehr erkenntnisreichen Satz, eben auch, wir versuchen ja auch Leute wirklich abzuholen, die vielleicht gar nicht so in der Baking-Era sind, sondern eben wirklich ganz viele Leute, die sagen, ich mache einen Rührteig, ich mache einen Marmorkuchen oder ich backe Muffins, aber vor Hefeteig habe ich Angst, ergo, da hat noch nie jemand über sowas wie Hydration von einem Sauerteig nachgedacht, auf gar keinen Fall und es ist komplett okay.
Erwarte ich auch nicht.
Und deswegen finde ich so diesen Satz, das Mehl entscheidet wirklich darüber, welche Konsistenz der Teig hat. Soll das was Fluffiges, ein fluffiger Kuchen werden?
Ja.
Soll das ein kompaktes Brot sein?
Ja.
Soll das so ein Pizzateig oder so ein Focaccia-Teig, der ist ja so, ich mache gerade so eine Ziehbewegung, dass der so ganz dehnbar ist.
Ja, oder und man sagt doch auch, wenn du da drauf haust, dann wobbelt der wie so ein, entweder ein Fahrgestell oder ein paar Kirschen mäßig, sagen wir es mal so.
Und tatsächlich entscheidet das Mehl und auch wirklich, ob man jetzt Weizenmehl verwendet, Lirum Larum, aber also wirklich diese Typbezeichnung, die wir gleich mal ein bisschen klären werden, entscheidet darüber, welche Konsistenz dieser Teig hat.
Ich finde es ganz witzig, dass du hast ja auch gerade schon gesagt, welche Mehlsorte und so entscheidet mit über die Konsistenz und dass sowas wie Vollkornmehl, vor allen Dingen Weizenvollkornmehl oder Dinkelmehl, es gibt doch auf Instagram und so auch so diesen Begriff Dinkeldörte oder die Dinkelmütter und so, dass das diese ganzen Öko-Frauen sind und so. Ist natürlich auch wieder problematisch, dass es nicht einen Dinkel-Martin gibt, sondern nur eine Dinkel- oder ein Dinkel-Dirk oder so. Es gibt immer nur eine Dinkel-Dörte, aber keinen Dinkel-Dirk.
Ja, und das ist immer direkt so was Abfälliges hat. Mm.
Und genau, hat natürlich den Grund, dass es, und ich habe ja auch in dieser Bäckerei im Bioladen gestanden, ist da absolut Produkte gibt, die es wirklich nicht geben sollte. Also so, dass man so denkt, so Vollkornkekse, vielleicht einfach gar nicht, aber man kann ja, und irgendwelche komischen Dinkelprodukte, so ganz kleine Dinkelbrötchen, wo man so denkt,
die so wahnsinnig schwer sind.
Ja, also das braucht ja wirklich gar keiner und das ist auch voll schade, weil du kannst natürlich damit auch geile Sachen machen, weil an popular opinion, ich finde sogar manchmal Dinkelnudeln voll okay. Und Dinkel ist ja auch, eigentlich ist Dinkel nur eine Spielart von Weizen. Dinkel ist übrigens auch nicht gesünder als Weizen. Also Dinkel, man sagt ja immer, das ist der Urweizen, bla 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 bla. So, manche Leute sagen auch, ich vertrage Dinkel besser als Weizen. Wenn man sich das jetzt mal so nährstofftechnisch anguckt, am Ende sind es beides Weizenarten. Das eine ist nicht gesünder als das andere. Und sowas wie Vollkornmehle und sowas haben auf jeden Fall super krass ihre Berechtigung. Man muss halt nur wissen, was man damit machen will.
Ja. Und ich bin so ein bisschen auf dem Pfade, mir tut es wahnsinnig leid, wenn Weizenmehl so krass mal wieder zerlegt wird. Also im Sinne von es wird ja alle Jubeljahr, wird sich eine Zutat auserkoren und die hassen wir jetzt, die muss jetzt gestrichen werden.
Wir gehen auf jeden Fall in dieser Podcast-Staffel, gehen wir an so, bei Mascarpone haben wir schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bei Salz haben wir schon gedacht, jetzt werden wir alle blutdruckkrank und bei Weizenmehl sind wir jetzt eigentlich beim nächsten Endgegner.
Exakt.
Oh ja, okay.
Und Ich halte ja sowieso grundsätzlich erstmal nichts davon, so eine Zutat, so ein Lebensmittel einfach mal so ganzheitlich zu verdonnern und zu sagen, das dürfen wir hier mal gar nicht, sondern ich möchte ja immer so ein bisschen darauf hinweisen, dass man quasi die Gesamtrechnung im Auge behält. Und natürlich ist es definitiv problematisch, wenn du dich ausschließlich von Weizenmehl ernährst und ansonsten da gar nicht drauf achtest, dass du irgendeine Form von Ballaststoff deinem Körper zuführst und dass du auch im Blick hast, Stichwort Kohlenhydrat, Zucker und so weiter. Also, dass man immer die Gesamtrechnung im Auge behält. Und deswegen bin ich wirklich eher ein Gegner davon zu sagen, dass man rigoros, nur damit man halt dieses böse, böse Weizenmehl nicht zu sich nimmt, dass man einfach rigoros alles mit irgendwie anderen Getreidemehlen ersetzt. Und dann
es ergibt auch teilweise wirklich, es ergibt gar keinen Sinn.
Und dann wird dir halt, also weil also du möchtest dir nachmittags halt zum Beispiel irgendwie zum Kaffee ein Stückchen Biskuitroulade.
Ja.
Oder was weiß ich, so ein Shortbread, so ein Heidesand, so ein Keks, du möchtest dir einfach so einen Keks reinziehen. Du weißt genau, das ist ein Zuckerchen, auf jeden Fall. Und dann zu sagen, ah nee, da ist aber Weizenmehl drin. Nee, weißt du was, ich mache das jetzt mit Vollkornweizenmehl oder aber ich mache das mit Dinkel oder halb Dinkel, halb Roggen, wie auch immer, damit das gesünder ist, ist einfach kompletter Mumpitz, weil es, also das Weizenmehl in zum Beispiel diesen Keksen oder in der Biskuitrolle erfüllt einen bestimmten Zweck. Und wenn du das einfach austauschst, wird es schlicht und ergreifend weniger geil. Also ist doch vielleicht lieber, das ist immer dann meine Herangehensweise, ist doch den Keks, der toll ist. Und danach isst er halt noch einen Apfel und am nächsten Tag isst er halt keinen Keks. Wenn man
das überhaupt so aufrechnen will.
Wenn es das Ding ist, was in deinem Kopf los ist. Aber deswegen wollen wir heute, wir möchten Weizenmehl auf gar keinen Fall verteufeln. Wir möchten eigentlich eher so ein bisschen aufklären. Warum mögen wir in sehr vielen verschiedenen Gerichten Weizenmehl? Was macht das Weizenmehl darin so wahnsinnig gut? Also was ist der Unterschied zum Beispiel? Du sagst, du findest Dinkelnudeln komplett in Ordnung.
Da muss ich dann aber auch Bock haben auf Dinkelnudeln, weil natürlich ist eine Dinkelnudel was anderes als eine Weizennudel.
Ist so.
Und ich finde halt auch bei, wenn du selber backst oder so, du musst dir halt vorher überlegen, was will ich.
Ja.
So. Und es gibt Teige, die total, also so ein schweres, festes Saatenbrot, ja,
mega.
Da kannst du super geil Roggenmehl mit reinschmeißen. Ich habe von meiner Mutter, eines Tages werde ich das auch immer machen, wenn der Backofen wieder da ist, ein wahnsinnig tolles Rezept für so ein niederrheinisches Schwarzbrot, wo Buttermilch mit reinkommt, wo Schrot mit reinkommt, wo
ich
dann auch ein bisschen Mehl mit reinkommt,
Nüsse
kommen da rein.
Ich will dir das gelbe Pöttchen
genau
jetzt anreichen.
Genau das.
Und direkt sagen, ich nehme auch so ein, du machst ja da nicht einen Leib, du machst ja ein paar, denn ich würde auch
genau,
einen, ich bin
genau. Und du kannst auch, du musst ja auch nicht entweder oder machen, ne?
Ja.
Voll oft ist es auch so bei Brötchen und sowas oder bei Broten, dass ein Teil Vollkornmehl mit reingeht oder ein Teil Roggenmehl, weil das halt nochmal den Biss verändert, den Geschmack, die Textur so ein bisschen und sowas, ne? Aber an Weizenmehl beziehungsweise vor allen Dingen Weizen, nicht Vollkornmehl, da kann man halt sehr gut erklären, wie so Gluten und also das alles so funktioniert eigentlich. Also wir können, glaube ich, eine eigene Roggen und Dinkel, wir werden wahrscheinlich mal irgendwann auch noch mal eine Sauerteigfolge machen oder sowas. Deswegen, wir werden uns jetzt erstmal auf Weizen und Hell konzentrieren.
Genau, einfach auch so ein bisschen um, ja, wie du schon gesagt hast, um so ein bisschen zu erzählen, was macht denn dieses, also es muss ja auch einen Grund haben, warum das in so vielen, auch Landesküchen, für so viele Dinge verwendet wird und warum nicht irgendwo mal ein anderes Mehl verwendet wird. Und das liegt halt einfach am Gluten, also sprich am Klebeeiweiß. Da sind wir wieder beim Stichwort Elastizität und Gashaltefähigkeit.
Gluten ist im Prinzip Seitan.
Ja.
Seitan ist quasi das Klebeeiweiß. Ist es Klebereiweiß oder Klebeeiweiß? Weiß ich gar nicht. Doch, Klebereiweiß.
Genau, ich habe ja auch, ich konnte das gerade gar nicht lesen, Klebereiweiß. Nee,
das ist das Klebereiweiß im Weizen. Das ist eigentlich Seitan.
Also der Weizenkleber.
Ja.
Und das ist letztendlich, wenn man das Weizenmehl eben mit Wasser in Kontakt bringt, dann fängt es ja auch schon so ein bisschen an zu kleben, aber ich reibe gerade so
man muss
die Finger aneinander.
Genau, über diese Fingerphase muss man drüber gehen.
Ja.
Also, weil Gluten muss zu einem Gerüst quasi ausgebildet
und
werden.
Und es wird wirklich, also vielleicht kann man sich das auch ein bisschen wirklich vorstellen wie ein, letztendlich ein bisschen wie so ein Spinnennetz schon auch, ne? Also es ist wirklich, also ein Gerüst, da kommt eine Struktur rein, da sind so Querverbindungen ineinander.
Da ist auch was mit, da kann man, glaube ich, ganz tief rein mit wasserlöslich und nicht wasserlöslich und was da wie miteinander verbunden wird. So tief wollen wir gar nicht reingehen. Auf jeden Fall, durch dieses Kneten kommt dieses Gerüst und durch dieses Gerüst kommt Elastizität in Brotteig. Da wird auch so dieses, du drückst da rein und der geht dann wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Man kann das mit Kneten machen. Man kann Brote auch überkneten.
Auf jeden Fall.
Dann werden die wie Gummi. Da gibt es so einen geilen Test, das heißt der Fenstertest. Und dann nimmst du dir einfach ein Stück von deinem Teig und ziehst den auseinander. Und wenn der sich quasi schön auseinanderziehen lässt und du dann quasi, wenn du das vors Fenster hältst, das Licht durchscheint, dann ist das gut. Wenn das ganz schwierig ist, hast du leider überknetet. Wenn das reißt, musst du noch weiter kneten quasi. Man kann das quasi durch Kneten machen. Man kann das aber auch, da gibt es dann auch echt so zwei Lager, die Leute, die no net, also die kein Kneten machen, sondern die im Prinzip sagen, ich vermische die Teige einfach nur und lasse die dann sehr lange stehen, weil durch langes Rumstehen, das dann auch wieder mit irgendwelchen Verbindungen, die dann irgendwie keine Ahnung, so genau habe ich das auch nicht verstanden. Manche Leute machen, also Autolyse heißt es auch, so dieses Mehl erstmal mit Wasser vermischen. Manche Leute machen auch beides, die machen dann erst einen Autolyseteig, wo dann das Mehl mit dem Wasser vermischt wird und dann kommt quasi nochmal eine zweite Rutsche, wo dann zum Beispiel Sauerteig oder Hefe dazukommen oder so. Also man muss aber auch sagen, Gluten, super geil, aber in manchen Teigen ist es gar nicht gewünscht,
ja,
dass sich Gluten ausbildet.
Ja.
Da sind wir dann nämlich im Bereich Rührkuchen, da sind wir im Bereich vor allen Dingen
Mürbteige.
Ja.
Wir wollen keinen elastischen Mürbteig haben.
Genau, und da kommt nämlich auch extra Fett mit rein, was quasi diese Proteine umhüllt, damit die gar nicht diese Ketten machen, ja, können. Und im Englischen heißt es ja auch Short. Da gibt es ja Shortbread.
Ah,
und bei, ja, Great British Bake Off, da machen die dann auch immer, da essen die dann ja auch die Kekse und so, dann sagen die manchmal, ja, der Teig ist richtig schön short. Und das ist eben so dieses
Mürbe.
Ja, der bröselt so richtig, ja, schön.
Sandig.
Und es gibt aber auch short und too short. Also du musst schon, du musst eine gewisse Verbindung musst du halt, ja, reinkriegen. Eigentlich genauso, dass der quasi, ich finde, dass der sich so ein bisschen wie Knetgummi anfühlt.
Ja, ich bin da auch manchmal ein bisschen irritiert. Also es ist ja vollkommen klar, wenn ich zum Beispiel diesen Hefeteig, diesen Brioche-Teig machen möchte, dann wird da richtig schön mit der Handwärme, wird da ordentlich einer reingeknetet. Ja. Wenn einem irgendwann der Arm ein bisschen lahm wird, wir lieben einen Knethaken. We love the Knethaken.
Wir lieben vor allen Dingen auch eine Küchenmaschine,
die auf der Stelle
halt
stehen bleibt und nicht wandert und irgendwann von der Anrichte hüpft.
Ey, wirklich, mein Leben hat sich verändert, als ich von meiner Freundin Tina, ihrer Mutter, die alte Küchenmaschine geschenkt bekommen habe.
Grüße gehen raus, wie schön.
Und dann kannst du einfach den Teig auch mal 10 Minuten.
Ja. Ansonsten, das geht ganz schön ins Ärmchen, ja, ich sag's dir.
Kannst du auch mit dem Arm machen, aber das dauert dann halt nochmal richtig viel länger.
Aber es ist, also, das ist, glaube ich, etwas, was man auch ganz easy, auch wirklich, wenn man nicht viel backt und, wie gesagt, einmal, keine Ahnung, einen Hefezopf machen möchte. Es ist so ein Unterschied, ob du diesen Teig in der Maschine 5 Minuten kneten lässt oder ob du ihn 10 Minuten kneten.
Ja, und ich bin ja ein großer Kleinanzeigen-Fan, so Küchenmaschinenkram. Wenn man jetzt nicht gerade sich eine KitchenAid kaufen will, man kann sich auch eine KitchenAid kaufen, man kann auch eine KitchenAid gewinnen. Das ist vielleicht in meiner Familie schon mal passiert.
Ist in dieser Familie vielleicht
Wir haben
schon
vielleicht
mal
eine Butaris-gelbe KitchenAid bei uns rumstehen.
Oh, können wir tauschen? Ich möchte eine Butaris-gelbe KitchenAid.
Genau, man kann auch wirklich sich eine völlig okay, ja, Küchenmaschine auf Kleinanzeigen oder sowas, ja, schießen, gebraucht kaufen, kann ich sehr empfehlen. Und jetzt müssen wir aber mal, Jule,
genau,
auf die Mehlpackung.
Und wir müssen aber auch noch einmal ganz kurz ans andere Ende, ja, der Skala. Das war es nämlich, wie gesagt, Hefeteig, wir wollen das Gerüst haben. Wir,
ja,
wollen gerade das in diesem Gerüst, zum Beispiel im Hefeteig bilden sich ja diese Bläschen.
Und Hefeteig Blasen, übrigens auch äquivalent mit Sauerteig, weil Sauerteig, ja, ist ja eigentlich nur wilder Hefeteig.
Weil es geht darum, dass wir ja irgendwie, wir wollen Luftbläschen, dass die sich im Teig bilden und dass die aber im Teig bleiben, also dass das wirklich wie so ein Luftballon aufgeht.
Gashaltefähigkeit.
Und da sind wir nämlich beim Stichwort Gashaltefähigkeit. Ich finde es immer noch echt sauwitzig. und dafür brauchen wir halt ein festes Gerüst, wo wir weder Gas noch ein Gerüst noch wahnwitzig viel Gluten drin haben wollen, ist alles, was so Stichwort knusprig ist. Also wir wollen, wenn wir einen Mürbteig.
Ein Tartteig zum Beispiel.
Und was für ein Teig?
Ein Tartteig,
absolut ein Tart- oder Quiche-Teig.
Ja.
Wirklich der Mürbteig schön unterm gedeckten Apfelkuchen, Weihnachtsplätzchen, sämtliche Teige in Weihnachtsplätzchen, wo wir wirklich so wir beißen da rein und es krümelt so ein kleines bisschen. Mhm. Und es ist halt so, ne, so sandig, mürbe. Da ist ja vollkommen klar, wenn wir uns jetzt gerade mal diesen Biss vorstellen, da ist ja nichts, da ist ja keine Luft. Wir gucken ja nicht in den Teig und denken so, oh, da sind mal schöne Luftblasen drin, sondern nein, das ist einfach ein kompakter Teig,
ja,
der super knusprig ist. Auch das ist es, was das Weizenmehl kann. Würden wir das ersetzen mit einem Weizenvollkornmehl oder würden wir auch in diesen Teig, was weiß ich, halb Weizen, halb Roggen oder halb Dinkel machen? Wir hätten einen anderen Biss, weil genau dieses sauknusprige, dieses, ne, Short, also das Gegenteil von diesem super elastischen Hefeteig.
Von den Glutenketten.
Exakt, genau das Gegenteil davon kann eben besagtes Weizenmehl, das Weiße unglücklicherweise, auch tendenziell besser als sämtliche anderen Mehlsorten. Das muss man auch mal sagen.
Ich meine, dann haben wir natürlich auch noch sowas wie diese ganzen Rührteige und sowas, wo du dann ja auch ein anderes Backtriebmittel hast, ne?
Ja.
Wo du Backpulver reinmachst. Und Backpulverteige sollst du auch nicht kneten.
Nee, und sie sind ja auch meistens auch zu flüssig. Meistens sind das ja sehr, sehr flüssige Teige.
Genau, es gibt aber auch zum Beispiel, das finde ich auch ganz interessant, ich weiß nicht, ob es nur in Irland gemacht wird, aber es wird auf jeden Fall in, weiß ich nicht, auf der Insel, Soda Bread.
Ja.
Das ist quasi, das ist eine ganz eigene Brotspielart. Da kommt dann eben auch Backpulver rein und dann gibt es manchmal noch Bicarbonate of Soda, was irgendwie chemisch gesehen so ein bisschen so das Gleiche ist.
Hä? Natron?
Ja, genau. Also so ganz, ganz verstehe ich die Unterschiede, manchmal auch nicht in den Bezeichnungen. Auf jeden Fall ist es eben so ein backpulverartiges Backtriebmittel. Und da ist aber dann auch immer großes Thema, nicht zu lange kneten.
Ja.
Und das, so ein Soda Bread wird, ist was anderes als ein Hefebrot.
Auf jeden Fall, weil du willst bei dem Soda Bread ja auch oben irgendwie so eine leichte Kruste haben und wenn du da zu lange dran rumknetest, dann wird das auch irgendwie nichts.
Und du wirst auch nicht so viele, du wirst ein grundsätzlich lockeres Brot haben, aber nicht so eins mit so fetten Luftblasen.
Ja, genau, genau. Und aber was Weizenmehl eben auch kann, und dann sind wir eigentlich, dann sind wir wirklich quasi kurz vor der Typzahl. Also wir hatten gerade schon, wir haben den geilen Hefeteig, wir haben irgendwelche wunderbaren Brote, wir haben super crunchy Kekse, Mürbteige, die Wand von so einer Quiche, die so runterbricht und dabei knackt.
Quarköl-Teig.
Bitte?
Quarköl-Teig.
Es gibt so knusprige Berliner und Krapfen und so Zeug. Oh, auch ganz wichtig. Auch das wäre mit einem anderen Mehl als einem Weizenmehl. Das hat eine sofortige Auswirkung auf die Knusprigkeit, auf die Konsistenz etc. Ich bin aber auch bei so Sachen wie eben einem Biskuit, der ja, also es gibt 25 verschiedene Arten des Biskuits. Ich denke gerade an sowas wie eine Biskuitrolle. Das ist ja ein relativ dünner Teig, der aber trotzdem so ganz, ganz viele mini kleine Bläschen hat.
Ja.
Der also schon auch fluffig ist, sehr, sehr leicht, aber halt auch, genau, auch wieder das Gegenteil von einem Mürbteig, den du so rollen kannst, dass der nicht bricht.
Am besten mit einem feuchten Handtuch, glaube ich.
Unbedingt,
drauf,
und sofort,
ne?
Zuckern. Also ein feuchtes Handtuch gut auswringen. Ne, man kann da auch ein bisschen heißes Wasser draufschütten, wenn man denkt, es könnte nach Waschmittel riechen. Und dann zuckern, den warmen, ganz wichtig, den warmen Biskuit da draufstürzen, sofort Backpapier von der anderen Seite abziehen, Fettzucker drauf und sofort zusammenrollen. Und das Ding bricht nicht. Und auch
bei Great British Bake Off manchmal schon.
Ja,
das ist nämlich,
na klar.
Das ist nämlich oft dann auch so bei denen die Aufgabe, das ist dann auch manchmal die Frage, da gibt es dann immer, wie sichtbar ist dein Swirl und wie viele Swirl-Runden bekommst du hin und so.
Na sicher. Das ist halt auch, das ist wieder das ganz klassische Konditorhandwerk. Und das liebe ich da aber auch dran. Und das ist ja halt auch sowas, was man sich eben erschließen kann, ne? Wenn dir halt einer irgendwie erklärt, so und so, deshalb passiert das und das. Und ne, man lernt dann halt irgendwelche Kniffe dazu, von wegen, du darfst das Ding auf gar keinen Fall auskühlen lassen, sondern wirklich, lass alles stehen und liegen, das Teil ist jetzt warm, ab da drauf zusammenrollen. Aber auch, wie gesagt, so dieser flexible, es hat schon ein bisschen was Schwammiges in a positive way.
Ich meine, in Biskuit ist doch verhältnismäßig viel Ei auch drin,
sehr viel,
oder?
Ja, super viel. Mhm. Und auch gerne halt getrennt voneinander, erst Eigelbe aufschlagen, dann die Eiweiße drunter ziehen,
genau,
je nachdem,
ist doch
welchen
auch
Biskuit du machst.
Weil da quasi das Ei für die Elastizität und die Bindung, also ne, da hast du halt die Bindung und Elastizität durchs Ei. Und im Hefeteig bist du dann halt mit deinen Glutenproteinen unterwegs.
Und das sind halt alles so die Dinge, die wir gerade genannt haben, sind ja sehr unterschiedliche Produkte, sehr unterschiedliche Konsistenzen. Aber in jedem ist Weizenmehl drin und Weizenmehl ist definitiv für die Konsistenz verantwortlich. Unter anderem aber auch. Boah, das war jetzt sehr diplomatisch formuliert. Super diplomatisch. So, aber das heißt, wir müssen jetzt wirklich mal in die Typenzahl rein. Ich habe mir noch den Satz notiert, weil wir möchten auf gar keinen Fall irgendwie dieses Stichwort unter den Tisch fallen lassen, die Glutenunverträglichkeit.
Mhm.
Das ist was ganz Fürchterliches. Ich habe im Bekanntenkreis Menschen, die wirklich auch an Zöliakie erkrankt sind. Es ist häufig eine Erbkrankheit, wenn das einmal in der Familie ist. Wirklich mal nachgucken lassen, ob ich das vielleicht doch versehentlich habe, weil manche Leute haben das halt wirklich mit krassen Symptomen und bei manchen ist das so ein, ha, weiß auch nicht, dann und dann geht es mir irgendwie nicht so gut. Allerdings gibt es auch eine Zahl, weil manchmal hat man ja so das Gefühl, oh, ich glaube irgendwie jeder Zweite, jeder Dritte ist hier irgendwie glutenunverträglich. Was passiert denn hier eigentlich? Gibt es irgendwie einen gesellschaftlichen Wandel? Ist Weizenmehl vielleicht wirklich der Teufel? Und da muss man sagen, hold your horses. Die Zahl liegt bei 1,4% der Weltbevölkerung, die wirklich an Zöliakie erkrankt sind.
Und das ist auch wirklich no joke, ne?
Nee, also ist gar kein Joke.
Deswegen gibt es auch, sind glutenfreie Produkte super oft in Plastik verpackt, ja, und sowas. Im Bioladen hatten wir auch immer glutenfreie Brote, die wirklich in Plastik und getrennt von den anderen gelagert wurden. Und dann war es halt auch manchmal so, dass dann Leute meinten, so kann ich auch ein halbes glutenfreies haben. So, nee, weil sobald du die Tüte aufmachst, ist es halt kontaminiert und dann ist es nicht mehr glutenfrei. Und je nachdem, wie schwer die Ausprägung ist, kann das halt sein, dass du ein Brot mit einem Messer geschnitten hast, wo mal ein anderes Brot, ja, mitgeschnitten wurde, was Gluten enthält. Ich glaube, dass dieses, ich vertrage kein Weizen und ich vertrage kein Gluten, ach ja, ich glaube, das ist genauso ein bisschen wie, ich vertrage keine Laktose, so ein, ich will es jetzt nicht Trend nennen, aber so ein, sagen wir mal, man beobachtet es, aber was es ja schon gibt, und dann gucken wir uns wirklich die Verpackung an, ist, dass Leute sagen, ich war in Italien im Urlaub und, ja, plötzlich konnte ich den ganzen Tag Pizza fressen und meinem Magen ging es komplett okay. Oder Leute aus den USA sagen, das Brot bei uns, das vertrage ich ja wirklich leider, ja, gar nicht. Was machen die da in Europa mit ihrem Mehl? Was ist da los, Leute?
Exakt.
Das können wir jetzt natürlich nicht allumfassend beantworten. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wie lange du deinen Teig gehen lässt, einen massiven Einfluss darauf hat, wie gut du potenziell Weizenbrote und sowas verträgst. Also Sauerteig gilt immer so als, ist super bekömmlich. Was eben auch daran liegt, dass Sauerteig halt super lange steht. Also normalerweise bist du mit dem Sauerteig über Nacht, ne? Also ein Sauerteigbrot, das hast du nicht in 2 Stunden auf dem, ja, Tisch stehen. Ich kann das jetzt nicht ganz genau erklären, welcher Stoff da wie abgebaut wird, aber es ist schon so, dass eben durch dieses lange gehen lassen manche schwer verdauliche Stoffe abgebaut werden und das Gluten, da ist dann nicht kein Gluten mehr drin, aber das Gluten wird quasi so schon mal gespalten, dass du das besser vertragen kannst. Und In Italien wird ganz viel mit diesem Lievito madre. Es ist auf jeden Fall so eine Art von Sauerteig, womit die ganz viel machen. Und wenn das lange steht, ich meine, neapolitanische Pizza, da steht ja auch der Teig über Nacht so rum.
Und du, die, ich glaube, die geht sogar eher im, da sind wir so im Bereich
48 Stunden,
ja, oder auch sowas, ne, wie 72, ne? Also das, ja, ist auch so ein Teig, der wird nicht irgendwie so Hefeteig, wir kneten uns den zusammen, dann darf der mal 2 Stunden irgendwo vor sich hin blubbern, sondern das ist dieser Teig, ich finde, wenn man das mal im Augenwinkel auch beobachtet, das sind wirklich so einigermaßen schleimige Teiglinge, die man auch am besten mit nassen Händen anfasst, ja, ja, und dann zieht man die so auseinander. Du siehst also, wie der halt mit so einer, also der Pizzaiolo, überleg gerade, wie ich auf Italienisch gender, egal. Ja, also die pizzamachende Person. Die Pizzaperson geht da halt mit ihrem Spachtel in diese geilen weißen Kisten, ne, die so übereinander, diese Gärkörb, flachen Kisten.
Ja, oh, diese Gärkisten.
Ich lieb die. So, und da sind halt ganz viele von diesen so ein bisschen breit gelaufenen, diese so weiße Wobbles.
Kleine Fladen eigentlich.
So schleimige Teigfladen. köstlich. und dann geht er da halt mit seiner Kelle rein und hämmert das noch so ein bisschen auf Mehl, aber gar nicht so wahnsinnig viel Mehl. Und dann wird dieser Teigfladen halt relativ schnell mit den Händen, ja, meistens schon mit den Händen und so einer bestimmten Technik auseinandergewämst. Und du siehst einfach, das ist jetzt nicht, das sieht anders aus als, wie gesagt, dieses Hefeweckchen, was zu Hause mal 2 Stunden neben der Heizung gehen durfte. Es hat eine ganz andere Form und es liegt einfach wirklich auch daran, dass das ein Hefeteig ist, der da seit, also der mindestens 48 Stunden häufig, genau, und noch länger,
ja,
vor sich hin blubbert.
Und diese Milchsäurebakterien, die vorverdauen im Prinzip.
Ja, schon genau. Ein bisschen. Genau das, genau das. Und deswegen kann, ja, ist es für viele Menschen, ist es einfach leichter zu verdauen als so ein Hefeteig, wo noch jede Menge, also wo halt noch, der einfach noch nicht so weit, ja, vorverdaut ist, in Anführungsstrichen, genau, kann man schon fast sagen.
Das ist auf jeden Fall ein Faktor und dann bist du natürlich auch bei so Zusatzstoffen und so, ne, ja, weil Supermarktbrot hält halt einfach ein paar Tage, kannst es im Supermarkt auch kaufen, liegt halt ein paar Tage rum. Das ist halt was anderes, als was frisch gebacken ist. Ist halt einfach so, wo da sind einfach keine Zusatzstoffe,
ja,
mehr drin.
Ja, ja.
Aber jetzt, Jule, die Zahlen. Jetzt die Zahlen.
Wir müssen in die Zahlen rein, jawohl. Ich möchte noch einmal ganz kurz sowas sagen. Ich fand das sehr, sehr schön, wie ich das gefunden habe. Wir stellen uns das Getreidekorn vor, ja. Wir stellen uns das Weizenkorn so vor, wie so ein Apfel. Wir haben außen die Schale, gleich Mineralstoffe und Geschmack. Dann haben wir das Fruchtfleisch. Das ist quasi die Stärke. Und in der Mitte der Kern, bisschen Fett, bisschen Vitamine. Also wirklich nicht viel, ne? So, und jetzt vermahlen wir dieses apfelartige Weizenkorn zu Mehl und dann steht auf unserer Tüte 405 drauf. Was bedeutet das? Ganz grundsätzlich ist es, Moment, jetzt muss ich versuchen, es gerade richtig zusammenzukriegen. Diese Zahl bedeutet, wenn du ein Kilo Mehl verbrennst, wie viel Mineralstoffe übrig sind?
Das mit dem Verbrennen habe ich tatsächlich das erste Mal gehört. Auf jeden Fall wie kann man im Prinzip sagen, wie viel du quasi von außen abschälst. Also ja, je niedriger diese, ich glaube, geht es noch niedriger als 405 in Deutschland? Weiß ich gar nicht.
Ich weiß es
auf jeden
auch
Fall, bei Weizenmehl nicht. Gibt es.
Aber das ist so die Standard, die Standardzahl, die draufsteht. Wenn, ja, du Weizenmehl 405, kaufst, du guckst nicht drauf, dann steht meistens 405 drauf.
Genau. Und dann gibt es noch 505 und dann gibt es noch manchmal 1050. Und
genau, 550. Mhm.
Genau. Und bei 1050 ist mehr Schale im Mehl als bei 405.
Genau. 405 heißt, dass es quasi fast nur diese Stärke ist, dass halt von dieser Randschicht, dass da quasi kaum noch was drin ist. Also dass es, ich weiß gar nicht, wird das vorher, ist es in der Zentrifuge, wird das vorher geschält? Das weiß ich tatsächlich überhaupt gar nicht. Es ist ein sehr helles, ein sehr feines Mehl. Es hat relativ wenig Eigengeschmack, weil natürlich dieser kernige, kornige Eigengeschmack, der liegt wirklich hauptsächlich eher in diesen Randschalen. Und es hat eben, dann kommen wir zum Stichwort Backverhalten. Es ist wenig Wasserbindung, das heißt, du kannst da nicht besonders viel Wasser in deinen Teig reinpumpen. Es ist relativ, ja, also es ist so zart bröselig. Das ist also genau das, was wir eben für
ein ganz klassisches Kuchenmehl.
Ganz genau. Was wir wirklich für so einen Mürbteig, für so einen Quiche-Teig, was wir gerne haben möchten, ist aber auch ideal für sowas wie Biskuits zum Beispiel. So, und wenn wir dann jetzt weitergehen zu, finde ich auch total spannend, zu 550, das heißt, da sind schon mal mehr Randschichten.
Also mehr Schale ist im Prinzip.
Mehr drin. Schale. Mehr Schale heißt auch ein bisschen mehr Ballaststoff, wobei wir immer noch so in einem niedrigen Bereich
also
sind.
Also wenn wir über Mehl reden, dann sind wir vor allen Dingen bei Weizen, nicht Vollkornmehl, fast nur im Kohlenhydratbereich.
Ja,
das muss
ja
man schon auch sagen. Wir reden hier, sagen wir wie es ist, über leere Kohlenhydrate.
Ja.
Da ist nicht viel Vitamin, da ist nicht viel Ballaststoffe. Das ist ziemlich viel, noch schon mal ein Foreshadowing auf die nächste Folge, direkte Energie.
So, und das 550er hat, ja, was heißt mehr Mineralstoffe? Also, worum es eigentlich geht.
Technisch gesehen schon.
Ja, worum es aber eigentlich geht, ist, dass es mehr Protein hat und dementsprechend wird der Teig daraus etwas stabiler. Das heißt, es eignet sich wirklich eher für solche Dinge wie Pizza, Hefeteige oder Alltagsbrot, habe ich notiert.
Ja, so ein gutes, weil es, der ehrliches Teig wird, Mischbrot.
Der Teig wird elastischer dadurch, dass wir mehr Protein drin haben. Und eben dieses Elastische haben wir ja gelernt. Wieder mein neues Lieblingswort, die Gashaltung. Je elastischer der Teig ist, umso besser können eben die Bläschen, die wir drin haben wollen, auch im Teig bleiben.
Und mehr Protein gleich mehr Gluten, ja, ne? Weil Gluten ist ja das Weizenprotein.
Und deswegen steht da auch drunter ein guter Allrounder. Das 550er ist ein guter Allrounder. Wie gesagt, wenn wir sowas wie Biskuit oder so machen, dann ruhig 405.
Ja.
Und dann kommen wir mal zu so Dingen wie 1050.
1050 muss
sieht man schon öfter. Hm? Gibt's schon öfter.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das auch so im Rewe, also im Aldi steht es auf jeden Fall nur rum, wenn Bio-Wochen sind. Im Rewe weiß ich nicht, im Bioland steht es auf jeden Fall rum.
Nee, im Rewe steht es auch, ja, also okay. im Supermarkt, doch. Da steht es auf jeden Fall auch und direkt daneben steht in der Regel aber auch ein Weizenvollkorn.
Ja.
Und also Weizenmehl 1050 hat also deutlich mehr Schale als die, also doppelt so viel wie die Dinge, die wir vorhin aufgeführt haben, ist auch etwas kräftiger im Geschmack, ist auch dunkler. Ich habe Dinge notiert wie Backverhalten, braucht mehr Wasser, dichter, saftiger und ist ideal für Mischbrote und rustikale Gebäcke.
Und dass es mehr Wasser braucht, liegt halt daran, dass eben mehr Gluten drin ist und Gluten nimmt halt Wasser auf. Und wenn du halt denselben Teig mit einem 550er machen würdest oder sagen wir mal, du hast 500 Gramm Mehl und weiß ich nicht, sagen wir mal 250 Gramm Wasser, ist jetzt eine erfundene, ne? Dann würde der mit dem 550er, der Teig würde viel fluffiger werden und der mit dem 1050er, der würde viel kompakter und viel fester werden, weil da eben viel mehr Gluten drin ist und der viel mehr Wasser aufnehmen kann.
Wenn wir über Typenzahlen sprechen, ja, und wir ja gerade wirklich fröhlich getönt haben von wegen, je höher die Zahl, umso mehr Randstoffe, Lirum, Larum, Löffelstiel.
Was passiert denn, wenn man dann plötzlich bei 0,0 ist?
Da steht also nicht eine 0, da 0. Stehen zwei 0.
Doppel-0.
Was will uns der Künstler damit sagen? Ja, es ist eine...
Es ist so ein italienisches Mehl, ne?
Es ist ein italienisches Mehl.
Das wird dir in den Italienwochen bei Aldi vielleicht begegnen, aber auf jeden Fall in jedem italienischen Supermarkt.
Und ich glaube, jeder, der sich möglicherweise im Rahmen der Pandemie ein bisschen mit dem Thema Pizzaherstellung, das war ja auch ein Bananenbrot, Sauerteig, Pizza, das war irgendwie so ein bisschen das.
Ja.
Oh, Kimchi kam, egal. Jedenfalls, der sich damit auseinandergesetzt hat, ist früher oder später über solche Dinge wie Semola und Zero Zero gestolpert.
Und Semola ist so ein typisches Pastamehl eigentlich, ne? Das ist dieser Hartweizengrieß.
Das ist der Hartweizengrieß, ganz
der
genau.
Der doppelt gemahlene Hartweizengrieß.
Exakt. Da, Moment mal, es gibt da auch noch Weizendunst.
Ja.
Nee, ja.
Dunst ist was sehr Schwäbisches.
Es ist Spätzlemehl.
Genau.
So, aber genau da sind wir, das ist oh das Gott. Stichwort. In dem Falle hat also 00000 ist eine italienische Typenzahl, keine deutsche. Das heißt, die Rechnung, die wir gerade aufgemacht haben, trifft darauf nicht zu. Da geht es um den Mahlgrad. 00 ist der Mahlgrad und es gibt im Italienischen eben 00, 0, 1 und 2. Das heißt, das 00 ist ganz fein gemahlen. Es ist halt wirklich extrem staubig. Es hat mit dem Mineralstoff- oder Proteinwert hat dieses 00 überhaupt nichts zu tun. Da muss man das Etikett sich genauer angucken, wenn man darüber genaueres wissen möchte. In der Regel steht auf diesen Packungen der Proteingehalt.
Und auf den Packungen finde ich auch super praktisch, steht bei italienischen Mehlen voll oft, damit kannst du das machen, das machen,
ja,
das machen.
Ja, exakt.
Voll oft steht da drauf, ja, das hier ist dein Pizzamehl und das hier ist dein Pinsamehl. Eine Pinsa ist eine fluffige Pizza aus wahrscheinlich irgendeiner italienischen Region. Das finde ich schon auch praktisch, dass da einfach draufsteht, mit dem Mehl kannst du das machen.
Ja, also von daher, das wollten wir noch einmal.
Oh Gott.
ganz kurz, also ne, 0-0 hat nichts mit, da wird ein Kilo Mehl angezündet und man wiegt anschließend, wie viel Asche übrig ist. Nee, nee, es geht um den Mahlgrad.
Das mit diesem Anzünden finde ich ganz wild.
Abgefahren, oder?
Ja, habe ich auch noch nicht final verstanden.
Nee, ich auch nicht so ganz. Aber ach du, vielleicht wird das einfach das nächste Rabbit Hole. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Tür auf. Und wir haben schon über sehr viele Dinge gesprochen, die mit Mehl gemacht werden. Wir haben schon über Kekse, Biskuits, Focaccia.
Ich möchte auch mal eine eigene Bagel-Folge machen.
Auf jeden Fall, wir machen auch mal eine Bagel-Folge. Ich bin da, oh ja, dann müssen wir auch ein bisschen über Laune
Dann machen
sprechen.
Wir nämlich nicht nur Bagel, sondern dann machen wir auch Beugerl. Oh. Das ist entweder österreichisch oder schweizerisch. Das ist auch ein Gebäck mit Loch.
Jedenfalls müssen wir an dieser Stelle uns mal ganz kurz, wir müssen uns alle mal ein bisschen bremsen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt in die Küche gehen und was Leckeres machen. Und wir werden jetzt nicht irgendwie, wir hören uns in 2,5 Stunden wieder und es gibt Hefeweckchen. Nee, wir werden eine mehlhaltige Soße machen.
Geil.
Und die werden wir auf den Toast schmieren und da werden wir noch Schinken und Käse drauflegen. Oh Gott. Und dann wird das höchstwahrscheinlich ein Croque-Monsieur.
Ich behaupte jetzt was Krasses.
Oh Gott, ich bin so gespannt.
Ich kann richtig gut Béchamel-Soße. Ich bin da richtig gut drin.
Also wer so selbstbewusst ausfallt, würde ich sagen, liefert auch. Mhm. Ich habe dir da ein Töpfchen vorbereitet.
Ich mache das auch. Oh, ich mache das normalerweise komplett nach Augenmaß.
Würde ich auch machen.
Da kommt ein Esslöffel Butter rein, dann kommt da Mehl drauf und dann wird da Milch reingeschüttet, bis
man eine gewisse Konsistenz hat.
Auch schubweise.
Dinge müssen blubbern.
Ja.
Dinge müssen auf gar keinen Fall, finde ich wichtig, alles an Milch auf einmal rein.
Nein, auf gar keinen Fall. Weil man muss immer wieder blubbern lassen, gucken, wie die Konsistenz
Exakt.
Ist, blubbern lassen.
Und vor allen Dingen, das nach und nach zu machen, verhindert die Klümpchenbildung. Also du schmilzt Butter, du gibst da gleich ein bisschen Mehl drauf, dann röstest du das tatsächlich so ein kleines bisschen unten an. Anrösten, finde ich zu viel gesagt. Und dann kommt da auch schon Milch drauf, Salz, Pfeffer, Muskat.
Und das war's.
Ist die Laube.
Und dann muss man es halt noch ein bisschen kurz, man sagt immer, dass man das nur noch kurz kochen lassen
Ja, damit
muss,
es nicht
um
noch
den,
stärker schmeckt.
Ja,
hm?
Ja, um den Mehlgeschmack rauszukochen.
Genau das, auf jeden Fall. Und letztendlich ist ja dieses Butter auslassen, Mehl rein und ein bisschen, man nennt das tatsächlich abbrennen, das ist die Basis von einem Brandteig.
Ja.
Während du da also eine absolut glorreiche Béchamel zusammenrührst, röste ich Toastbrotscheiben. Und ich habe mich, weil wir machen ein ganz klassisches Croque-Monsieur, wirklich richtig OG, französisch alte Schule, habe ich mich für Weißbrot entschieden. Es ist
ja,
ein weißes Toast.
Hallo?
Ja, weil ich kaufe eigentlich total gerne wirklich auch Toast, wo so ein paar Körnchen drin sind. Mag ich ganz gerne. Aber Croque-Monsieur muss einfach, das ist weiß. Das
ich bin jetzt hier weiß. An dem Punkt angekommen, weil man will ja auch keine braune Butter.
Nee.
Ich bin an dem Punkt angekommen, wo Mehl reingeht. Hier wird jetzt auf jeden Fall gut geblubbert im Mehlbereich. Der erste Schub Milch geht rein. Wir rühren. Das sieht gut aus. Der zweite Schub Milch geht rein. Wir rühren weiter. Das ist auch immer sowas, wo man einfach viel mehr Milch reintut, als man am Anfang denkt.
Absolut.
Weil
absolut.
Man immer zu viel Butter nimmt und immer zu viel Mehl. So, du toastest und du senfst vor allen Dingen.
Exakt. Ich habe das Croque-Monsieur wirklich ganz anders kennengelernt. Das werde ich dir gleich auch noch erzählen. In sehr, sehr geil. Aber dann durfte ich halt Jahre später feststellen, wie das Original eigentlich geht. Und genau das, wir sind ja hier auch ein pädagogischer Podcast, genau das machen wir. Du machst eine Béchamel, die ist wichtig, die brauchen wir. Ich röste derweil Toastbrotscheiben und schmier da jetzt erstmal ein bisschen Senf drauf. Auf einem klassischen Croque-Monsieur wäre es ein Dijon-Senf. Ich habe hier, du weißt, ich mache Shelfcare. Ich habe Ramsa-Kremser-Senf aus Österreich. So, Anke eilt zum Probierlöffel. Offensichtlich muss da gerade mal eine Béchamel probiert werden.
Ich finde, es schmeckt wie eine Béchamel.
Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die doch jetzt einfach mal.
Also probier mal, ob die genug ausgekocht ist für dein Gefühl.
Die sieht doch tipptopp aus. Die schönste Béchamel, die ich seit Ewigkeit gesehen habe.
Ich habe das auch, glaube ich, die ich am allermeisten gerührt habe von allen Béchamels, die ich jemals gemacht habe.
Ich mache das köstlich. Ich möchte mir das jetzt über einen Kohlrabi kippen. Ja. Finde ich ganz, ganz lecker. Oh, Anke, das ist aber köstlich. Also, pass auf. Was die zuschauende Person gerade nicht sieht. Ich habe ein Blech, da liegen diese vier wirklich hübsch gebräunten Toastscheiben drauf, haben alle eine kleine Senfigkeit oben drauf und die kriegen jetzt alle der Reihe nach jeweils so zwei Löffel Bechamel. So, und dann kriegt jede Scheibe eine Scheibe Schinken und
Streukäse
und einen amtlichen Haufen geriebenen Käse. Und dann sind wir wirklich in so einem Bereich, wahlweise ein Emmentaler, Comté. Also wir brauchen schon auch irgendwie ein bisschen was mit einer gewissen Würzigkeit. Eine gewisse Würzigkeit. Und das ist ein klassisches Croque-Monsieur. Das geht dann natürlich, wir würden da jetzt nicht einfach Reibkäse drauflegen und sagen, es essen wir jetzt. Das muss dann natürlich noch mal kurz in den Backofen zum Überbacken. So, die sehen ja wohl magisch aus und die gehen jetzt einfach zack in den Backofen. Und dann werden wir die übereinander stapeln.
Wollen wir mal 10 Minuten machen?
Ja. Anke, es duftet nach geschmolzenem Emmentaler.
Ich hab richtig Bock.
Es riecht einfach nach geschmolzenem Emmentaler. Daran ist nichts falsch. Das hier sieht einfach nur richtig geil aus. Und die werden jetzt übereinander gelegt.
Was ich auch wild finde. Wild und falsch und richtig.
OG Croque Monsieur. Bräuchten wir jetzt eigentlich noch einen grünen Salat dabei. Aber, boah, du, wir machen heute
Salz, Fett und Kohlenhydrate.
Exakt.
Wir sind eben ein bisschen ausgeufert. Ne? Wir haben uns ein bisschen erschrocken, als wir das erste Mal auf unseren Timer geguckt haben.
Das und war gemerkt so nicht haben, geplant.
Wir haben über 50 Minuten geredet. Aber gut, da waren viele Gefühle im Spiel.
Sehr viele,
so ist
ja.
es manchmal.
Und deswegen, jetzt sind auch viele Gefühle im Spiel. Vor allen Dingen relativ viel Liebe, muss ich sagen. Wir haben ein OG Croque Monsieur vor uns. Es riecht nach Käse. Anke knuspert den Käserand der Liebe. Und ich gehe jetzt mal rein. Ich gehe jetzt mal ein bisschen rein. Aber ich muss schnippeln, weil ich möchte den Doppeldecker schon anschneiden.
Ja, ich versuche jetzt auf jeden Fall da so, muss ich vielleicht noch mal kurz für an die Seite gehen,
ja.
erstmal eine Ecke rauszuschneiden, damit man als allererstes einen doppelten Allesbissen hat.
Definitiv. Könnte jetzt aber auch zu Verbrennungen kommen, ne?
Ja.
Ist jetzt ein bisschen gefährlich. Ich weiß nicht, wie ging das noch? This is Jackass, nur halt mit geschmolzenem Käse.
Und vor allen Dingen mit Bechamel, die ist so heiß.
Ich finde, es ist zu Recht ein absoluter Klassiker. Es unterscheidet sich auch schon definitiv von einfach einer Käsestulle vom Bäcker, weil es schon eher irgendwie so eine Art Mittagessen, ne? Also ja. weil da einfach irgendwie eine Form von Kochvorgang einfach dabei ist.
Ist auch nochmal anders als ein Toast Hawaii.
Auf jeden Fall.
Was ja eigentlich auch ein Käseschinkentoast mit Ananas halt ist.
Ich liebe aber einen Toast Hawaii schon.
Haben
sehr,
wir ja auch schon sagen. Hier zubereitet. Was in der Schmelzkäsefolge,
ja. Ja, natürlich. So, und hier ist eben kein Schmelzkäse drauf, sondern Kochschinken, Bechamel und eben entweder ein Emmentaler oder ein Gruyère, also irgendwas ein bisschen Würzigeres. Wird wirklich sehr, sehr häufig mit Emmentaler gemacht. Ich finde, dass relativ prägnant diese Senfnote ist.
Ja, kann man wahrscheinlich auch justieren, mit je nachdem, welchen Senf man nimmt.
Auf jeden Fall kann man justieren, kann man auch überlegen, ob auf beide Scheiben Senf drauf soll. Es gibt ja auch noch die Croque Madame-Version, wo auf dieses wunderschöne Bauwerk noch ein Spiegelei gelegt wird.
Proteine.
Muss ich sagen, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Kann ich mir extrem gut vorstellen.
Ich mag das sehr gerne. Wir haben ein bisschen was Cremiges, wir haben was Knuspriges, das gefällt mir gut. Ich mag die Bechamel da dran tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich hätte da wirklich, wenn es ein Mittagessen sein soll, möchte ich da schon gerne einen grünen Salat, einen grünen Blattsalat dabei haben.
Auf
bisschen
jeden
Säure
Fall.
Betont. Aber ich finde, es ist eine total solide, wunderbare Sache und es ist relativ offensichtlich, warum das so ein Brasserie-Klassiker ist. Und ich werde den jetzt gleich auf jeden Fall komplett wegziehen.
Ich versuche die ganze Zeit heimlich parallel schon am zweiten Bissen zu arbeiten.
Ich beobachte das wirklich, also und schmeiß mich innerlich weg, wie du da am Ackern bist.
Ja, red einfach weiter, Jule. Sprich, mach, ich schneid dir. Ich finde halt wirklich die Bechamel, ne? Also, es muss eher eine feste sein, eher eine Puddingkonsistenz, damit man die halt da drauf schmieren kann. Weil wenn die zu flüssig ist, dann läuft die halt, glaube ich, einfach runter. Ich finde, die bringt halt eine schöne Cremigkeit einfach rein.
Voll, voll.
Und bevor wir jetzt beide so awkward uns heimlich hier die Bissen abtrennen, können wir es mal kurz aufessen.
Jawohl. Liebe Anke, ich habe jetzt dieses Ding weggeatmet.
Mhm.
Also ich habe auf einem anderen Croque Monsieur gelernt.
Also heißt, du hast gelernt, ein anderes Croque-Monsieur zu machen.
Exakt. Und zwar in meinem Lehrbetrieb gehörte das Croque-Monsieur, was ich dann auch da zum ersten Mal gehört habe, ich kannte das nicht, gehörte zum Frühstücksbuffet. Mhm. Gab also jeden Morgen, man hat nur diese Shaving-Dishes, einmal Rührei, einmal Speck, Nürnberger Würstchen und so weiter. Und alle Jubeljahr gab, nee, also schon zweimal die Woche, stand da eben Croque-Monsieur auch auf der Karte. Dann gab es das in diesen Shaving-Dishes. Und das war wiederum absolut episch. Da war aber keine Bechamel drauf. Und es wurde, und das war, glaube ich, das Magische, es wurde wie unser Grilled Cheese aus der ersten Folge, wurde es in Butter rechts und links angebraten. Was ja einfach nur jedes Sandwich extrem geil macht. Das heißt,
es war im Prinzip ein Schinken-Käsebrot zugeklappt und gebraten.
Exakt.
Interessant, weil eigentlich ist genau das portugiesische Toaster Mister. Schinken-Käse-Toast, Schinken-Käsebrot. Das ist, ich war jetzt schon lange nicht mehr in Lissabon, aber jedes Mal, wenn ich in Lissabon bin, möchte ich einmal an einem Miradouro sitzen, an einem dieser Aussichtspunkte, wo man über die ganze Stadt gucken kann. Und da gibt es dann meistens so Cafés, kleine, und die haben immer Toaster Mister auf der Karte. Und das ist einfach nur Schinken-Käse-Toast.
Aber wird das, wird es zusammengeklappt und angebraten?
Ja, das kommt in so einen Kontaktgrill halt
rein, ne? Auch geil. Also so,
eigentlich genau.
Wobei ich sage, also liebe ich. Ich finde auch, ich bin ein ganz großer Freund, möglicherweise kenne ich jemanden, der so einen Käsetoast aus dem Kontaktgrill als Tätowierung auf dem Arm hat. Also I love Kontaktgrill und ist auch ganz wunderbar. Und man kann auch, wenn man das Toast quasi von außen buttert und in den Kontaktgrill legt, kann man sich diesen Anbrattrick sparen. Ja. Aber natürlich ist es halt ähnlich wie, ne, quasi frittieren, wenn du halt noch mehr Fett- und Röstaromen dazu gibst. Dieses Käsetoast, also du hattest zwei Scheiben Toast. Auf jede Scheibe kam Schinken und Käse. Das wurde kurz in den Salamander geschoben, also Oberhitze, damit der Käse schmilzt. Dann hast du die zusammengeklebt, damit, ne, dann schmilzt der Käse und dann bleibt der Käse quasi aneinander. Und dann hast du eben eine Pfanne mit Öl aufgestellt, hast das Brot da reingelegt, dein Sandwich.
Doppelfett.
Und hast es erstmal in ordentlich Öl angebraten und dann, kurz bevor es fertig war, hast du eine dicke Flocke Butter da auch noch reingeschmissen, sodass es halt schäumt.
Das kann halt auch nicht lecker sein.
Exakt.
Dann, ne?
Und dann musstest du das allen Ernstes, du musstest das auf einem Küchenkrepp abtropfen
lassen. Ja, natürlich.
Ne? Ist ja klar. Und das war natürlich, also wenn du dir davon, also wir haben es natürlich, na, mein Gott, Azubis wollen auch nur überleben, ja, man hat ja nichts außer Arbeit. Und deswegen hast du dich natürlich gerade, hey, Frühstücksbuffet ist das Letzte, ja, du hast nicht geschlafen, es ist einfach, oh Gott, es war so räudig. Das heißt aber, du hast dich natürlich mit dem Servicepersonal, was nebenan an der Kaffeetheke ist, und da quasi irgendwie einen Milchkaffee und Tee und Kakao und einem nach dem anderen rauslässt, natürlich hast du mit denen heimlich gedealt und irgendwie ein Croque-Monsieur gegen eine Cola Light und einen großen Latte Macchiato mit Haselnusssirup. Ja, auf jeden Fall war das Croque-Monsieur, was ich gerade beschrieben habe, das war eine gute Knastwährung. Damit hast du, also wenn du dann halt diesen, oh Gott, das hieß dann auch immer der Eierposten, musst du heute Eierbong machen. Das war, irgendwann hatte man da nicht mehr so viel Angst vor, aber als wirklich kleiner Azubi war das, weil das der stressigste Posten war, weil du halt wirklich erstmalig Bongs bekommen hast. Und also Servicepersonal hat dir einen Bong an die Bongleiste gesteckt, von wegen, ich brauche auch à la carte, weil ne, Leute haben auch
Omelette mit,
genau, ich hätte gerne Omelette mit Champignons, ja. Ich hätte gerne Omelette mit Schinken, ich nehme zwei Spiegeleier, eins Sunny Side Up, eins sowieso. Und das war so der erste Azubi-Posten, wo du quasi,
Du schicken musstest, richtig.
Wo du deinen eigenen Posten beschickt hast. Und ne, da gehörten dann auch so Kühlschubladen dazu mit, ne, du brauchst das Tomat-Concassé, du brauchst irgendwie Schnittlauch, was auch immer. Und wenn nicht viel zu tun war, wenn es nicht so viele Gäste, also außerhalb der Saison, habe ich diesen Posten wahnsinnig gerne gemacht. Mhm. Aber natürlich, wenn da irgendwie über Osterferien oder Weihnachtsferien und du hast da irgendwie jeden Morgen 250 Gäste im im Frühstücksbereich sitzen gehabt, dann war das, da bist du da halt, da warst du morgens um 8.30 Uhr schon so dermaßen in der Scheiße, dass, naja, jedenfalls war das Croque Monsieur.
Ohne Bechamel.
Ohne Bechamel, aber dafür halt in ordentlich Fett gebraten. Es war eine sehr, sehr gute Knastwährung. Damit hast du dir sehr viele Freunde gemacht und damit bist du an die guten Getränke gekommen. Ich muss sagen, dass ich es auch tatsächlich, ich bin froh, dass wir jetzt das klassische Croque Monsieur gemacht haben, weil es ist ja eine Mehlfolge und wir wollten, ich wollte unbedingt was machen mit Bechamel, das war ja wichtig, aber ich muss sagen, das Tostamista, also einfach Schinkenkäse, kein Senf, keine Bechamel, ist eher meine Baustelle, muss ich sagen.
Ich finde, es ist ein anderes Gericht. Ich finde das schon, dass es sich durch die Bechamel noch verbotener anfühlt, weil man da halt einfach nochmal eine Butter, also einfach nochmal eine Fett-Creme-Komponente mit reinbringt. Für mich hat Bechamel auch sowas Nostalgisches.
Ja, voll.
Vielleicht hat für mich diese Bechamel auch sowas Nostalgisches, weil das für mich so ein Heureka-Kochmoment war. Ich hatte nämlich nicht diesen, ich tunke Rhabarber in Zucker und sitze auf der Arbeitsplatte Moment, sondern eher so.
Das ist ein schöner Moment.
Den haben wir ja nachgestellt in der Rhabarber-Folge. haben wir den ja auch mal ausprobiert. Irgendwie erinnere ich mich daran, dass ich mit meiner Oma, also dass die so gekocht hat und dann hat sie mir Bechamelsoße quasi gezeigt und hat dann auch gemeint, du musst eigentlich Sachen einmal verhauen, um zu wissen, wie sie richtig funktionieren. Und ich finde, das bildet halt auch voll dieses angstfrei reingehen, einfach mal ausprobieren, total gut ab. Und so dieses, also ich meine, Bechamel, das war in meiner Familie schon auch Thema, ne? Kohlrabi, Lauch,
yes,
in Bechamel,
ich sehe, Blumenkohl. Ich sehe, oh Gott, Blumenkohl, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe Blumenkohl in keiner anderen Darstellungsform als mit einem Haufen Bechamel bekommen.
Ganz
über Jahrzehnte
zur Not.
Hinweg. Ich bin bei so Schinken-Chicorée-Röllchen.
Oh ja, und ich bin auch bei Spargel, wo du dann die Bechamel mit dem Spargelwasser ablöschen kannst, quasi statt mit Mehl.
Ja, solche Dinge. Und also eigentlich ist die Bechamel, ich finde, sie ist so zu Unrecht so ein bisschen verdammt, aber sie wurde halt vielleicht auch ein bisschen zu inflationär an frisches Gemüse gepackt.
Ja, das
also
ist
für
auch
mich war
so
es über weite Strecken, wenn es Gemüse dazu gab, dann schwamm dieses Gemüse in Bechamel. Und das war, glaube ich, so ein bisschen so dieses, was die Sache so ein bisschen oll und klebrig und auch unkreativ gemacht hat. Weil wir natürlich mittlerweile wissen, also eine Bechamel ist was Fantastisches, gerade wenn du eine Lasagne machst, können wir da bitte nicht die Bechamel weglassen? Seid ihr wahnsinnig? Aber man kann Kohlrabi und auch Blumenkohl auch noch auf 38 andere Varianten zubereiten.
Zum Beispiel mit Hollandaise.
Oh, lecker!
Mit Tüten Hollandaise.
Tetrapack. Immer ist Tetra dabei. Kurz mal abblanchiert, zack, Tetra auf.
Vegetarier, die in den 90ern Bechamel vorgesetzt bekommen haben, die haben auf jeden Fall in den Nullerjahren Hollandaise bekommen.
Da wurde vielleicht auch mal ein Sellerieschnitzel wahlweise mit Bechamel.
Hollandiert.
Mit Hollandaise. Oh, aber was mir noch einfällt, das war jetzt auch nicht schlecht. Stichwort Bechamel ist im niederländischen Snackbereich eine sehr, sehr wichtige Grundzutat. Ich denke an sämtliche Bitterballen, aber auch an, ich liebe doch das Friedei. Ich habe doch kürzlich erst das Friedei und hier sämtliche Krokettjes kennengelernt. Und da wird die Bechamel definitiv als Bindemittel, als Füllmaterial genommen. Also Bitterballen sind ja so, heißen das, Borrel-Snacks, ne? Also Snacks zu Getränken, was mir sehr gut gefällt.
Es gibt ja auch in den Niederlanden die Snackbars. Ich kann an dieser Stelle den Snackspert empfehlen. Der testet immer Snackbar-Snacks und viele andere Snacks auch.
Ich liebe da einfach alles dran. Ich möchte ein T-Shirt von haben.
Also wenn man es gibt ja die Fleischkroketten.
Ja.
Da kommt im Prinzip so eine Fleischmasse. Das ist keine Farce im Sinne von, das ist nicht ganz.
Ich denke an sowas wie ein Ragout.
Ja, genau. Das ist so, also das Fleisch ist schon eher faserig zerkocht. Da sind keine Stückchen drin, aber das ist jetzt auch nicht nur ein Mousse.
Nee.
Und das kannst du halt entweder in Kroketten reinmachen und dann ist es halt krokettenförmig oder du kannst es in Bitterballen machen, die ganz klassisch mit Senf gegessen werden.
Ja. Und das gibt es häufig, wirklich, weil da, also die Niederländer, die sind da nicht so. Gibt es wirklich ganz, ganz oft in der vegetarischen Version. Ja. Und das ist dann meistens einfach Champignon. Und dann ist da so eine relativ zähe, mehlige Plömpe, Bechamel mit bisschen verkochten Champignons
drin. Oh Gott.
Das Ganze wird in Kugelform gebracht und frittiert. Und ja, das sind die Bitterballen. Und das ist von daher, Niederländer brauchen zwingend Bechamel.
Mir ist gerade auch noch was eingefallen, Jule.
Erzähl mir alles, deine Augen funkeln.
Ja. Und es ist eine Situation, die wir beide zeitversetzt teilen. Sizilien, Palermo, das Frittierfenster. Du hast mir in Palermo einen Ort empfohlen.
Ja.
Mir fällt das gerade nicht mehr ein, wie das heißt. Das ist, da werden im Prinzip Sachen frittiert. Und da gibt es auf jeden Fall auch so krokettenartige Sachen, wo so Schinken und verschiedenes Fleisch mit so einer Bechamelartigen Pampe, mit einer Bechamelartigen Masse zusammengeklebt und dann frittiert werden.
Ich überlege gerade, weil in Sizilien, Palermo, ist es ein, nicht in, in Rom heißen die anders, es ist ein Arancino.
Aber es ist kein Reis und sowas drin.
Es war
drin.
Kein Reisbällchen.
Das ist wirklich, ich habe da verschiedenste Sachen aus der Frittierfenster gegessen.
Ich würde vielleicht den Weg sogar noch dahin finden. Man muss irgendwie so ein bisschen so in den Hinterhof.
Man muss in den Hinterhof und dann denkt
und dann
man,
ist
jetzt
da das
hat man sich verlaufen. Genau, und da ist dann so eine Theke und dann kann man auf verschiedene Sachen drauf zeigen. Und da habe ich auf jeden Fall auch so eine ganz fluffige, also da, die haben so ganz fluffige Teigsachen gehabt. Die hatten auch die Arancino und die hatten auf jeden Fall auch was sich so bechamellig krokettig angefühlt hat.
Also wir sind eindeutig im Krokettenbereich. Da braucht man, deswegen, also wir lieben die Bechamel. Wir brauchen auch da wieder das Mehl. Da
das
hätte ich auch
das
gerne
hat
Weizenmehl.
Ja aber auch da den geilen Vorteil, nämlich das Mehl, dass das wird auf jeden Fall noch mal fester, wenn es kalt wird. Ja. Aber selbst wenn du das in die richtige Konsistenz bringst, wenn es warm ist, hat es trotzdem Stand.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also das ist, manche Sachen, wenn die so richtig heiß sind, dann, also wenn die Bechamel-Reste, die wir jetzt hier stehen haben, die, da kannst du so
Nocken abstechen.
Nocken abstechen, genau. Aber die sind trotzdem in der Konsistenz, wo die dann ja eben auch auf dem Toast liegen geblieben sind und nicht alles zerlaufen ist, als wir es nochmal heiß gemacht haben, auch im Ofen und so.
Auf jeden Fall, ich bin auch immer so ein bisschen zweigeteilt, wenn es um das Thema mit Mehl Dinge abbinden geht.
Ja, Fleisch wird ja auch manchmal ganz klassisch meliert nach dem Braten, wenn du so Gulasch oder sowas machst, ne?
Ich überlege gerade. Ja, also zum Beispiel, dass du, ja, Mehl wird natürlich bei Schnitzeln, dann werden Dinge meliert. Oder dass du zum Beispiel, wenn du eine Kruste bei einem Stück Fisch haben möchtest, dass du die Hautseite so in Mehl tunkst und dann so abklopfst. Das auf jeden Fall. Das ist einfach, damit es eine Kruste bekommt. Und es gibt auch diese Dinge wie beim Gulasch, dass du machst einen Röstansatz, bestäubst den mit Mehl und dann geht dieser ganze Angieß-Ablösch-Prozess los. Und das machst du tatsächlich, damit die Sache andickt. Und dann kocht so ein Gulasch ja auch so 2 bis 12 Stunden vor sich hin. Und dann schmeckst du dieses Mehl eben nicht. Ich hatte aber irgendwann mal irgendwo ein Rezept, wo quasi nach diesem ganzen Kochvorgang, ich weiß auch nicht mehr, was war es, ich glaube, es war irgendwas Gulaschartiges und da wurde quasi Mehl wie Stärke behandelt.
Ja, das kenne ich auch. Das hat auch einen bestimmten Namen.
Dass du also quasi, nachdem alles fertig ist, also
ja,
es kocht
ja,
dann nicht mehr
noch
2-3 Stunden, sondern dann ballerst du das Mehl da rein, damit es andickt.
Ja.
Und da muss ich sagen, da habe ich einen Störer mit, weil erstens, das klumpt dir wie Sau. Also wenn du musst wahrscheinlich irgendwelche Kniffe beherrschen.
Ja, du musst das, glaube ich, relativ, du musst das vorher einfach schon super gut rühren.
Ja, also wie eine, also du kannst ja, also du musst ja auch eine, wenn du mit Speisestärke abbindest, was ich tatsächlich ganz gut finde, weil Speisestärke wirklich super neutral ist und du brauchst sau wenig dafür, dass das ganz schnell, einfach wie Pudding, ne? Also dafür, dass es wirklich super schnell anzieht. Und du musst eine Speisestärke ja auch immer mit einer kalten Flüssigkeit anrühren, weil du ansonsten einfach verloren hast. Das klumpt dir sofort und diese Klumpen kriegst du da im Leben nicht mehr raus. Das musst du durch ein Sieb hauen, allen Ernstes. Und irgendwie ist es mit Mehl ja genauso. Und ich weiß nicht, ob ich, also vielleicht, weil ich das noch nirgends irgendwie gemacht habe, ich habe da so einen totalen Störer, irgendwie im Nachhinein irgendetwas mit Mehl abzubinden.
Mir kommt das auch ein bisschen komisch vor, weil es ja immer heißt, dass man das auf jeden Fall auch bei der Bechamel richtig rauskochen muss
ja.
Und so. Aber es ist, glaube ich, eine relativ klassische Zubereitungsart. Und mir fällt gerade nicht ein, wie das heißt, aber das heißt auf jeden Fall so. Wir müssen in der Sauerteig-Folge oder in der Mehl-2-Folge dann mal über so Themen wie Hydration sprechen und wie man ganz viel Wasser in den Teig reinbekommt und warum sich US-amerikanisches Mehl anders verhält als zum Beispiel deutsches Mehl. Da müssen wir noch mal wann anders drüber sprechen, weil sonst wird das hier ein Double Feature. Bevor wir noch irgendwas anderes machen, Jule, musst du einen Tipp loswerden. Das haben wir nämlich schon 2 Folgen lang vergessen.
Oh.
Das haben wir seit 2 Folgen, erzählen wir uns gegenseitig. Jetzt muss Jule den Tipp rausgeben. Und seit 2 Folgen vergessen wir es und jetzt vergessen wir es nicht.
Oh, wie schön. Siehst du, ich hatte es nämlich jetzt schon wieder. Vor lauter Croque-Monsieur-Aufregung und Bitterballen hatte ich es auch jetzt schon wieder vergessen. Und zwar habe ich einen kleinen Doku-Tipp, den ich bei den Drinis gehört habe, aber den hören ja vielleicht nicht alle. Und ich kann ihn nur empfehlen. Und zwar Gestart Palace. Palace Gestart, wie heißt's?
Gestart Palace.
Es geht um ein wirklich krasses, fettes Luxushotel in der Schweiz, also wie man es sich nur vorstellen kann. Dagegen ist die Luxusbude, in der ich gelernt habe, wirklich nicht eine Absteige, aber das ist schon, da halten
das
ein paar andere
so
Autos vor der Tür.
Das ist so wie das, wo hier unser Freund aus der Vanillefolge ist. Weißt du,
Ja.
Frederik, ja. Heißt er überhaupt Frederik? Cedric Rollet.
Ja. Also da braucht man wirklich richtig viel Kohle. So, und normalerweise habe ich einen ganz großen Störer mit derlei Dokumentationen, weil es geht auch, es ist ganz wichtig, es geht um hinter den Kulissen. Es geht nicht um die schweinereichen Gäste.
Es geht nicht um die Leute, die da sind, sondern eher um die Leute,
die das ermöglichen.
Ja.
Die Magie am Leben erhalten. Und es geht darum, dass natürlich wird der Küchendirektor vorgestellt, aber eben auch, und die liebe ich ganz besonders, eine Polsterin, eine ganz, ganz junge Frau, die unfassbare handwerkliche Fähigkeiten hat und dann immer so im Hintergrund irgendwie so von Zimmer zu Zimmer huscht. Und es ist so, als wie so in so alten Herrenhäusern, so stelle ich es mir vor, wo es so Gänge fürs Personal gibt. Quasi.
Ja, so Personalaufzüge auch.
Ja, und genau.
So,
ne? Und damit bloß nicht irgendwo jemand sieht, wie da eine Steckdose repariert wird. Bitte nicht, weil nicht, dass euch noch irgendwie die Augen rausfallen. Naja,
und die Leute heißen dann auch Elfen, die das, unsere Hauselfen haben, das haben sich schon gekümmert für sie.
Und es sind 4 Folgen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das möglicherweise irgendwas triggert, dass ich das nicht gucken kann, dass zu sehr mal wieder ein cholerischer Küchenchef glorifiziert wird.
Der Küchenchef ist Buddhist und ich muss auch sagen, wahrscheinlich kannst du in so einem Laden auch nur Küchenchef sein, wenn du Buddhist.
Alter, ich musste so lachen. Naja, und ich war wirklich von vornherein sehr, sehr verliebt in diese Doku. Ich habe an einem Sonntag alle 4 Folgen einfach hintereinander weggeguckt.
Habe ich ganz genauso gemacht auf deinen Tipp hin.
Ich konnte gar nicht aufhören. Also
nee,
es stand gar nicht
zur Wahl. Man kann es auf YouTube gucken oder in der SRF-Mediathek. Es sind aus Gründen Untertitel dabei.
Ja, die sind auch wichtig. Also
und
für mich
genau,
zumindest.
Man kann jetzt nicht das gucken, während man eigentlich nebenbei 10 andere Sachen macht.
Nee, aber ich finde, du bist da, wenn du dich da so latent für interessierst, wenn du ein bisschen eine klitzekleine Schwäche für die ein oder andere Doku hast und dich dann halt auch noch in irgendeiner Weise für Gastronomie interessierst, dann, oder mein Gott, es gibt hier sämtliche Norddokus, da die Leute lieben doch, wenn da irgendwie hinter den Kulissen vom Kreuzfahrtschiff gezeigt wird. Und genau, wenn du sowas magst, dann bitte guck dir einfach Gestart Palace an. Ich fand es absolut magisch. Ich fand es auch wirklich, wie die Doku gemacht wurde. Das fand ich toll. Also, dass mit bestimmten kleinen Kniffen gearbeitet wurde, sei es mit irgendwelchen Bildern. Es gibt eine wunderbare Szene, das habe ich geliebt. Eine der ProtagonistInnen ist die die Chefin vom F&B, also die macht's Marketing.
Mhm.
Und die muss regelmäßig, weil natürlich wird in diesem Nobelhotel werden auch regelmäßig Hochzeiten veranstaltet. Und dann hat sie natürlich die glorreiche Aufgabe, sich regelmäßig mit den ganz einfachen, super zugänglichen und wirklich in der Realität lebenden GästInnen, den Bridezillas, irgendwie diese Hochzeit zu planen. Und da darf man ab und zu quasi bei einem Telefonat dabei sein. Man hört nie die andere Stimme, man hört immer nur, wie sie reagiert. Und das ist total magisch. Und es gibt eine ganz wunderbare Szene, wo sie schon in der Kirche steht, also es ist vor der Zeremonie. Und im Vordergrund wird gefilmt, du siehst die Hände von einem Harfenspieler, wie der Harfist, Harpist, wie man es nennt, wie der sich gerade warm macht. Und das ist in der Schärfe und hinten in der Unschärfe, wirklich einmal durch die Saiten von der Harfe hindurch, siehst du sie im Hintergrund telefonieren, wie sie dafür sorgt, dass der dusselige Bräutigam A, pünktlich in der Kirche ist, B, seine wie heißt es, Gelübde, die Vows, dass der die geschrieben hat.
Sein Gelübde, ja.
Aber und sie sorgt dafür, dass der Bums ausgedruckt wird, weil der Bräutigam noch nicht einmal dazu
ist. Genau, und das ist nämlich, ne, du, es hat immer sowas von Bridezilla, aber am Ende machen die Ehemänner halt gar nichts und laufen einfach mit und kriegen es dann noch nicht mal hin, ihren Scheiß auszudrucken.
Ja.
Obwohl sie sich da auf jeden Fall an der Rezeption was ausdrucken lassen können. Also das ist auf jeden Fall, wir verlinken euch einfach den YouTube-Kanal davon in den Shownotes, Gestart Palace. Kann man sich sehr gut mal angucken.
Gestart Palace gucken. Ansonsten 80 Minuten über diese Serie.
Und uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr wollt, zum Staffelrezept, haben wir eben gar nicht gesagt. Also wir haben ja unsere Zutaten, Mascarpone, Kaffee, Salz, Orange, Vanille, Mehl/Biskuit, sagen wir, wie es ist. Und wenn ihr euch jetzt schon vorstellen könnt, was könnte denn da rauskommen am Ende als ein komplettes Rezept, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an mail@umamitown.de und wir verlosen einfach unter den richtigen Antworten ein Umamitown-Überraschungspaket. Werden uns auch selber davon überraschen lassen, was da reinkommt.
Absolut, absolut.
Und
nein, wir werden nicht einfach nur irgendwie Gewürzsalze hier, so Aromasalze.
Nein,
das wird was Schönes. Das wird was richtig Schönes.
Ich habe noch eine ganz schnelle Hausaufgabe, eine ganz einfache Hausaufgabe. Und zwar haben wir ja eben schon, also ich könnte auch eine eigene Focaccia-Folge machen. Wir belassen es für den Moment mal dabei, dass wir euch ein ganz tolles und wirklich auch sehr erprobtes Rezept von Samin Nosrat für Focaccia reingeben. Das ist wirklich.
Wir sind richtige Fans.
Genau. Ihr könnt euch auch auf Netflix sogar noch angucken. In der Salzfolge macht sie auch diese Focaccia. Das ist eine ligurische Focaccia, wo man einfach nur ein bisschen Olivenöl, Salz, Wasser, kleines bisschen Hefe, Mehl und ich glaube ein bisschen Zucker. Also Zucker muss eigentlich immer rein. Vermischt und dann ist sie nämlich Team kein Kneten. Du vermischst die Sachen einfach nur, bis quasi keine Klümpchen mehr drin sind. Dann lässt du das stehen über Nacht. Am nächsten Tag, da brauchst du dann irgendwie so ungefähr 1,5 Stunden, weil du den Teig erst in die Form reintust, dann kurz liegen lässt, bis der sich von selber entspannt. Dann ziehst du den auseinander, dann machst du diese Löcher da rein und sie gibt eine Salzlake drüber. Das sieht man auch in der Serie, da schüttet sie das dann so drüber. Das gibt dann so eine ganz kleine, feine Salzkruste. Das kann man machen, muss man nicht machen. Ich habe genau diesen Focaccia-Teig mit Tomaten schon gemacht. Ich habe da schon alles. Ich habe davon bis meine persönliche Focaccia ist eine Sauerteig-Focaccia, aber ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Hefeteig-Focaccia, wo wirklich wenig Hefe reinkommt, die man
Liebe ich alles dran. Finde ich wunderbar. Ich möchte jetzt eine Salz-Focaccia machen. Salz, Olivenöl, vielleicht ein bisschen Rosmarin.
Ja. Genau, ja, also köstlich. Das ist richtig super, funktioniert total gut und das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass das Backblech ungefähr die Größe hat, damit der Teig auch die Höhe hat, damit da die Löcher schön reinkommen und Blasen macht und so. Genau, ihr könnt gerne kommentieren, in letzter Zeit freut uns voll, kommentieren Leute irgendwie ihre Gedanken zu den Folgen, bei Spotify könnt ihr das zum Beispiel machen, ihr könnt uns immer auch wegen anderer Sachen eine E-Mail schreiben, ihr erzählt gerne anderen Leuten, dass es uns gibt.
Oh ja, das hilft uns wirklich sehr.
Und Nächstes Mal gehen wir in das nächste Thema, wo ich jetzt schon denke, da haben wir auch wieder 3 Stunden eigentlich was zu reden.
Ja, müssen wir echt ein bisschen zusammenreißen. Ne?
Ja,
aber ist gut, ist ein gutes Thema. Wir sind ein Aufklärungspodcast. Anke, wir sind ein Aufklärungspodcast.
Das wird klebrig.
Es wird relativ süß.
Das wird pudrig, das wird süß. Und das wird auf jeden Fall auch ein bisschen salzig. Es gibt nämlich Zucker. Und darauf freue ich mich. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.